Einen wunderschönen guten Morgen. Als der Lutz vor einiger Zeit sagte, dass er in Oberhausen ist zum Kongress des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden und mich fragen wollte, ob ich nicht Freude hätte, heute Morgen hier zu predigen, habe ich gedacht, oh, das ist eine tolle Sache. Dann kann ich mal die Gemeinde kennenlernen. Meine Frau und ich, wir haben schon so manches hier von der Gemeinde gehört. Aber es ist immer noch mal anders, wenn man eine Gemeinde persönlich kennenlernt, wenn man mal den Leuten begegnet, als wenn man nur mal so irgendwie vom Hörensagen von der Gemeinde vernommen hat. Toll, dass wir heute Morgen hier sein können. Meine Frau hat sich ganz hinten in die letzte Reihe verkrümelt. Die ist nicht gerne so vorne im Rampenlicht. Manchmal ist das nötig, aber meistens sitzt sie ganz gerne irgendwo da hinten. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von unserer Familie. Vorhin hat mich nämlich schon jemand angesprochen, nämlich der Andreas hat gefragt, wer bist du denn und wo kommst du denn her? Meine Frau, habe ich eben schon gesagt, ist heute Morgen auch hier, ist auf dem Bild ganz links. Daneben vorne ist unsere älteste Tochter, meine Frau heißt übrigens Ulrike, unsere älteste Tochter heißt Chantal. Dann dahinter ist der Joshua und ganz rechts unsere Natascha, unsere Jüngste. Alle drei noch in der Ausbildung. Es sieht so aus, dass wir vor 3 Monaten nach Erda gezogen sind. Das ist ein kleines Dorf im Galletal, gleich neben Floto. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, in Floto Gemeindegründung zu machen. Aber ein bisschen zu der Vorgeschichte. Ich komme eigentlich aus Ostwestfalen-Lippe, bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, so an der Grenze nach Niedersachsen zu, Richtung Hameln. Bei Bahntrupp, Exertal Bösingfeld, da ist meine Heimatgemeinde. Und dann hat es mich irgendwann, nachdem ich eine Ausbildung in Lemgo absolviert hatte und Zivildienst gemacht hatte, hat Gott mir gezeigt, ich soll Pastor werden. Und im Laufe meines Theologiestudiums, das 5 Jahre gedauert hat, hat Gott dann irgendwann gesagt, ja, du sollst nicht nur Pastor werden, ich möchte, dass du ins Ausland gehst oder als Missionar da arbeitest. Ich war noch ledig und habe so gedacht, och, eigentlich wäre es auch ganz schön, wenn man nicht alleine losziehen muss. Und Gott hat es dann geschenkt, dass ich meine Frau in der ersten Gemeindearbeit kennengelernt habe, im Schwarzwald. Ich war Pastor in Donaueschingen und die Muttergemeinde war in Titisee Neustadt und da habe ich meine Frau kennengelernt, da habe ich dann auch Jugendarbeit gemacht. Ich war dort 2 Jahre und wir sind dann, nachdem wir geheiratet hatten, zusammen, haben wir noch in einer Gemeinde gearbeitet, und zwar in Worms. Und danach ging es los mit der Vorbereitung für die Missionsarbeit. Und insgesamt waren wir dann 24 Jahre mit der Allianz-Mission unterwegs. Und ja, gut 20 Jahre davon waren wir auf den Philippinen, haben in der Hauptstadt Manila unter den Ärmsten der Armen gearbeitet und dort Gemeindegründung gemacht. Und vor einigen Jahren hat Gott dann irgendwie deutlich gemacht, wir sollten mal eine Auszeit nehmen und nach Deutschland kommen. Wir brauchten auch mal ein bisschen Zeit, um an uns selber zu arbeiten. Das ist manchmal so, wenn man woanders ist und immer gibt und gibt, dann irgendwann merkt man, man müsste auch mal an der eigenen Seele was tun oder für die eigene Seele was tun und an sich selber arbeiten. Und das hat Gott uns dann gezeigt, da sind wir zurückgekommen. Und das hat sich dann so ergeben, dass in Wetter an der Ruhr eine Gemeinde eine halbe Stelle zu besetzen hatte. Und die Allianzmission hatte uns angeboten, wenn ihr da hingehen wollt und dort, wenn du dort als Pastor arbeiten möchtest, dann könnt ihr das machen. Wir würden mit der anderen Hälfte dich weiter angestellt lassen bei der Allianzmission. Du kannst dann noch Reisedienst machen. Und wenn Gott es zeigt und ihr nach einer gewissen Zeit nochmal wieder rausgeht, könnt ihr das gerne tun. Und ja, so dann haben wir überlegt, wir waren insgesamt 3 Jahre in Wetter, aber Gott hat dann deutlich gemacht, wir sollen in Deutschland bleiben, es soll in Deutschland weitergehen. Das hatte mit verschiedenen Gründen, unter anderem auch mit unseren Kindern zu tun, die alle 3 noch in der Ausbildung sind. Und wir merkten, das war auch für unsere Kinder nicht so ein ganz einfacher Schritt. Die sind ganz auf den Philippinen aufgewachsen, 2 sind sogar dort geboren. Und dann wieder zurückzukommen und hier wieder hier in Deutschland zu leben, das war nicht so ganz ohne. Und wir merkten, sie brauchen uns. Und ja, dann hat irgendwann die Allianzmission gesagt, gut, wenn ihr nicht wieder auf die Philippinen rausgeht, wir sind hier eine Auslandsmission, wir sind jetzt keine Mission für Deutschland, dann müssen wir irgendwie diesen Vertrag, den wir miteinander haben, auslaufen lassen. Das waren dann insgesamt 24 Jahre und im letzten Juni ist dieser Vertrag ausgelaufen mit der Allianzmission, weil wir von der Allianzmission ausgeliehen waren nach Wetter sozusagen, ist dann auch in Wetter meine Dienstzeit zu Ende gegangen. Ja, und bevor das alles zu Ende ging, haben wir natürlich überlegt und gebetet, was hat Gott weiter mit uns vor? Wir bekamen vom Arbeitskreis für Pastorenwechsel im Bund Freie Evangelische Gemeinden verschiedene Vorschläge. Und immer hatten wir den Eindruck, das sind eigentlich konventionelle Gemeinden, die uns da vorgeschlagen werden. Die möchten irgendwie missionarisch arbeiten, sie haben so an uns gedacht, weil sie gehört haben, dass wir als Missionare und Gemeindegründer im Ausland waren und ich auch vorher schon als Gemeindegründer gearbeitet habe. Aber wir hatten immer wieder den Eindruck, irgendwie passt das nicht so. Wir sind eigentlich nach den vielen Jahren Missionsarbeit und Gemeindegründungsarbeit ja nicht so ganz normale, typische Pastoren, nicht so ein ganz normales, typisches Pastoren-Ehepaar. Das hat man auch in Wetter gemerkt. Also eigentlich hat sich in Wetter nach ganz kurzer Zeit alles um Evangelisation und Mission gedreht. Also um die Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Manchmal, dann haben auch schon mal welche von den anderen gesagt, irgendwie haben wir den Eindruck, wir kommen ein bisschen zu kurz. Und wir haben dann gesagt, wenn wir in eine andere traditionelle Gemeinde gehen, dann könnte es sein, dass einige sagen, ja, wir stehen so ein bisschen hinten an, eure Gaben liegen mehr bei denen, die Jesus noch nicht kennen, die noch keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Und so haben wir zu Gott gesagt, Herr, irgendwie haben wir den Eindruck, wir passen nicht so in eine ganz konventionelle, normale Gemeinde. Was hast du denn mit uns vor? Irgendwann habe ich an meinem Schreibtisch gesessen und gebetet und zu Gott gesagt, jetzt musst du mal irgendwas sagen. Du hast die ganze Zeit geschwiegen, hast noch gar nichts deutlich gemacht. Und prompt in der Nacht hatte ich einen ganz heftigen Traum. Ich bin um 4 Uhr nachts aufgewacht und ich habe im Traum die Stadt Vlotho von oben gesehen. Die Weser, Uffeln. Ich sah kein Ortsschild, aber ich wusste schlagartig, dass das Vlotho war. Ich weiß gar nicht, warum ich wusste und wie ich das wusste, aber ich wusste, dass es Vlotho und Uffeln war. Und es war wie in die Luft geschrieben, über dem Bild, was ich da sah, Gemeindegründung. Nun bin ich als Kind, weil ich aus Ostwestfalen-Lippe komme, schon manchmal in Vlotho gewesen. Ich habe da Verwandtschaft. Und irgendwann bin ich auch mal an Vlotho vorbeigefahren und da waren Leute aus meiner Heimatgemeinde dabei. Und wir fuhren in Exter, da wo diese schöne Autobahnkirche ist, da fuhren wir auf die Autobahn und ich hatte zu jemand gesagt im Auto, gibt es in Vlotho eigentlich schon Gemeinden? Und er sagte, ich habe keine Ahnung. Ich sagte, ja, sonst könnte man da ja auch noch Gemeinde gründen. So hatte ich damals gesagt, das war vor etlichen Jahren. Und als ich in der Nacht aufwachte und mit dieser Traum vor Augen stand und ich Vlotho da von oben gesehen hatte, unter Stichwort Gemeindegründung, dachte ich, hast du jetzt dich so da reingesteigert, dass du da dran halt im Traum irgendwie was verarbeitet hast und dass da irgendwie so Dinge in dir ablaufen oder ist das wirklich von Gott? Ich hatte keine Vorstellung, ob das von Gott ist. Hab immer wieder gebetet, ja, was hast du vor? Nebenbei lief dieser Prozess, dass wir Vorschläge vom Arbeitskreis für Pastorenwechsel vom Bund Freie Evangelischer Gemeinde bekamen, weiter. Und wir bekamen einen Vorschlag für eine Gemeinde in Süddeutschland. Auch eine Gemeindegründung. Die wollten gerade Gemeinde werden. Da hatte sich eine Gruppe zusammengeschlossen und diesen Wunsch auf dem Herzen. Die Sache war, dass wir jemanden kennengelernt hatten und der hatte uns eine Prophetie gegeben. Wochen bevor wir diese Sache da mehr von Süddeutschland gehört hatten. Und diese Prophetie besagte, dass da ein Vorschlag in Süddeutschland kommen würde. Und er hatte eine Stadt beschrieben, er hatte eine Gemeindesituation beschrieben und dann am Schluss gesagt, und ich habe den Eindruck, ich soll euch sagen, wenn dieser Vorschlag kommt und euch unterbreitet wird, Gott möchte nicht, dass ihr dahin geht, er hat noch einen anderen Plan mit euch. Es passierte damals Wochen gar nichts und dann kam dieser Vorschlag. Als dieser Vorschlag kam, habe ich die Stadt gegoogelt, genau das, was der Mann in der Prophetie gesagt hatte. Ich habe das Profil der zukünftigen Gemeinde gelesen, meine Familie auch, und wir stellten fest, das trifft alles zu. Dann haben wir gesagt, ja, so eine Prophetie, die muss man hier erst noch irgendwie, muss man herausfinden, ob die von Gott ist oder ob das was Menschliches ist. Es könnte ja sein, der hat die Stadt wirklich, also von Gott hat ihm die Stadt gezeigt, Gott hat ihm diese Gemeinde gezeigt, aber das, was er dann davon verstanden hat, dass wir da nicht hingehen sollten, das hätte ja falsch sein können. Das hätte ja eine falsche Interpretation sein können. Also haben wir gebetet und ja, wir sind dann trotzdem mal dann nach Süddeutschland gefahren, haben uns die ganze Sache angeguckt. Die Gemeinde sagte, wir können uns das vorstellen, dass ihr hier hinkommt. Wollt ihr nicht nächste Woche nochmal wiederkommen und da könnt ihr euch noch ein paar anderen Leuten vorstellen und so. Und ja, dann haben wir gesagt, Herr, was ist denn jetzt mit dieser Prophetie? Wenn die von dir ist, dann musst du das irgendwie bestätigen. In der Gemeinde in Wetter hatten wir keine Leute, die sich so mit Prophetie auskannten und die uns da hätten helfen können. Also haben wir gesagt, Herr, du musst von irgendwoher irgendwas sagen oder uns Informationen schicken, was jetzt Sache ist. Wir sollten dienstags nochmal da nach Süddeutschland kommen. Montags nachmittags kam ein Anruf und eine Frau sagte, eine Frau, die uns gar nicht kennt, die aber aus verschiedenen Gründen eine E-Mail-Adresse von uns hatte, hatte sich gemeldet. Ich habe sie dann angerufen und die Frau sagte am Telefon, ich habe eine Prophetie für dich und ich würde auch gerne mal wissen, wer du überhaupt bist. Du musst dich gleich mal vorstellen. Aber vorher erzähle ich dir erstmal die Prophetie und dann sagte sie was und das traf genau mit der Prophetie, das stimmte genau mit der Prophetie überein, die wir vorher bekommen hatten. Genau dieselbe Aussage, ein anderes Bild, dass da eine Stelle ist, wo wir nicht hingehen sollen und dass Gott noch was anderes für uns vorhat. An dem Abend kamen noch mehrere Sachen. Insgesamt waren es 5 Sachen, sodass wir wussten, wir sollen nicht nach Süddeutschland gehen, aber dann war immer noch dieser Traum. Das war also, das Ganze lief parallel und wir haben dann immer wieder gebetet und gesagt, Herr, nach Süddeutschland sollen wir nicht, in eine konventionelle Gemeinde haben wir auch den Eindruck, sollen wir nicht gehen. Was ist jetzt mit diesem Traum? Ist das von dir? Hat das irgendwie Hand und Fuß? Und dann war hier in Bünde ein Seminar, Ende April, 30. April glaube ich. Und ich hatte den Eindruck, wir sollten hier hinfahren. Meine Frau sagte erst, ach, wir haben noch einen anderen Termin abends. Ich sage, nee, ich habe irgendwie den Eindruck, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Eindruck, wir sollen hier hinfahren, wir sollen an einem Seminar teilnehmen. Und wir kamen hier hin und hier waren einige Leute auch, die so ja schon mal prophetische Eindrücke haben. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du irgendwie uns was sagen möchtest heute hier, dann mach das doch bitte. Der Vormittag ging rum, kam nichts. Dachte ich, so habe ich zu Gott gesagt, Herr, wenn dieser Traum von dir ist, das mit Floto und nicht irgendwas, was ich da nachts, wo ich nachts eigene Gedanken verarbeitet habe, mein Unterbewusstsein also irgendwie da aktiv war, dann lass doch irgendjemand hier in diesem Raum wenigstens mal die Stadt Floto, einfach mal den Namen der Stadt Floto erwähnen, sage ich. Und der Nachmittag ging rum, es wurde 4 Uhr, das Seminar ging zu Ende, nichts. Ich sage, Herr, was hast du vor? Wir hatten noch 2 Monate in Wetter an der Ruhr, war die Wohnung schon, da gab es schon Nachmieter für. Und wir sagten, Herr, du musst jetzt irgendwie was sagen. Draußen standen Tische, es gab Kaffee und Kuchen. Und ich kam mit jemandem zusammen, das war der Kreisvorsteher der Gemeinden des Ostwestfalen-Lippe-Kreises. Der wusste gar nichts von unserer Situation, wusste nur, dass wir noch bei der Mission angestellt sind und in Wetter an der Ruhr sind. Und da fragte er mich, wie geht's denn jetzt bei euch eigentlich so im Moment? Und ich sage, ja, ist gerade ziemlich spannend, weil in 2 Monaten müssen wir aus der Wohnung raus sein, dann haben wir keine Stelle mehr und wir wissen noch gar nicht wohin. Und ich hatte Prophetien und dann hatte ich so einen komischen Traum und ich weiß nicht, ob der von Gott ist. Da sage ich, in dem Traum habe ich eine Stadt von oben gesehen und ja, habe ihm das ein bisschen erklärt, habe aber keinen Namen gesagt. Und dann guckt er mich an und sagt, aber nicht Floto. Und da sage ich, wie kommst du auf Floto? Und da sagt er, diese Woche hat meine Frau mich nochmal angesprochen und hat gesagt, ich habe den Eindruck, Gott hat mir nochmal gesagt, ich soll dir sagen, wenn er in einer der nächsten Sitzung des Kreisrates zusammen seid, dann sprecht doch nochmal über Flotho, macht doch Flotho mal Priorität für eine Gemeindegründung. Ich habe den Eindruck, das soll ich dir nochmal aufs Herz legen von Gott. Ja, da standen wir da draußen am Kaffeetisch und dann haben wir erstmal den Lutz gerufen und gesagt, wir brauchen mal deine Hilfe. Ja, und so ist es, um es jetzt kurz zu machen, ist der Stein ins Rollen gekommen und jetzt sind wir seit Ende Juni in Flotho, beziehungsweise wir wohnen in Erder. In Erder hat die Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde Duisburg-Beek, einen Freizeitbauernhof. Da sind wir hingezogen, machen da ein bisschen Hausmeisterarbeiten, dadurch können wir vergünstigt dort wohnen. Und das sind etwa 6 Kilometer bis nach Flotho und von dort möchten wir nach Flotho reinarbeiten. Ja, soweit mal unsere Geschichte. Unsere 3 Kinder sind noch alle 3 in der Ausbildung. Einer wohnt bei uns mit in Erder. Heute Morgen ist er nicht mitgekommen, weil er die Predigt, die ich gleich halten werde, schon mal gehört hat. Habe ich nämlich letztens in Melle, in Bruchmühlen, auch gehalten. Und da sagt er, höre ich mir heute eine Predigt im Internet an. Ja, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, wo ich den Eindruck habe, das ist nicht nur für eine Gemeinde, sondern das ist für mehrere Gemeinden. Und das Thema dieser Predigt lautet auf dem Wasser laufen. Und aufgrund dieses Titels, da ahnen sicher schon viele, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, um welchen biblischen Bericht es heute Morgen gehen soll. Ich lese ihn uns einmal vor. Er steht in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Da heißt es, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Vertrauen oder so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Menschen, die auf dem Wasser laufen, ein orkanartiger Sturm mit meterhohen Wellen, der von einem Moment auf den anderen verschwindet. Das alles ist so krass und steht so im Widerspruch zu den Naturgesetzen und zu unserem logischen menschlichen Verstand, dass viele meinen, dass das gar nicht wirklich passiert sein kann. Viele glauben, das Gelesene ist kein Tatsachenbericht, sondern nur eine ausgedachte Geschichte. Sie denken, dass die ersten Nachfolger Jesu solche Geschichten erzählt haben, weil sie dadurch den Menschen ein bestimmtes geistliches Bild von Jesus vermitteln wollten. Der Apostel Petrus schreibt dazu jedoch in seinem ersten Brief, oder beziehungsweise in seinem zweiten Brief, in 2. Petrus 1, Vers 16, wir haben doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja selbst schon gesehen. Diese Aussage des Apostels Petrus zeigt eindeutig, wir können sehr wohl davon ausgehen, dass das, was wir eben gelesen haben, wirklich passiert ist. Aber wozu sollte das gut sein? Warum lief Jesus übers Wasser und befähigte auch noch den Petrus, dasselbe zu tun? Die Bibel macht immer wieder deutlich, Jesus möchte sich in dieser Welt verherrlichen. Er freut sich, wenn seine Macht, seine Majestät und seine Größe überall bekannt wird. Wenn Menschen Jesus als den Sohn Gottes erkennen, dann ist er begeistert. Im Himmel, so sagt die Bibel, feiern die Engel sogar jedes Mal ein Freudenfest, wenn Menschen beginnen, an Jesus zu glauben und ihn anzubeten. Dazu, dass das geschieht, möchte Jesus auch uns, seine Nachfolger, gebrauchen. Wenn wir Großes mit Jesus erleben und anschließend anderen davon erzählen, dann erkennen die Menschen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Jesus sich sehnlichst wünscht, dass wir alle oft ganz große Dinge mit ihm erleben. Eine steile Behauptung, nicht wahr? Aber ich bin wirklich davon überzeugt. Manchmal tut Gott einfach so ganz große Dinge, ohne dass die Umstände eine Rolle spielen. Er verherrlicht sich ganz souverän, aber viele ganz große Dinge, die Gott tun möchte, möchte er durch und mit uns tun. Das kann er jedoch nur, wenn wir die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllen. Der Bericht, den wir vorhin gelesen haben, zeigt drei Dinge, die wir tun können, um Voraussetzungen zu schaffen, die Gottes Handeln ermöglichen. Das Erste, was wir tun können, um Voraussetzungen zu schaffen, die Gottes Handeln ermöglichen, entdeckt man, wenn man mal die Frage beantwortet, wie kam es überhaupt dazu, dass die Jünger Jesu im Boot saßen? Jetzt frage ich einfach mal hier in die Gemeinde und in die Zuhörermenge rein. Wie kam es dazu, dass die Jünger Jesu im Boot saßen? Wer sagt es ganz spontan? Jesus hat sie geschickt. Genau, ganz einfach. Das heißt in unserer Geschichte, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Die Antwort auf die Frage, warum die Jünger im Boot saßen, ist verblüffend einfach. Sie saßen im Boot, weil sie Jesus gehorchten. Hätten sie nicht im Boot gesessen, hätten sie die großartigen Dinge wie die Stillung des Sturms und das auf dem Wasser laufen nicht erlebt. Und das Erste, was wir also von den Jüngern Jesu lernen können, um Gottes Handeln zu ermöglichen, ist gehorsam sein. Gehorsam, das wissen wir, geht immer in zweierlei Richtungen. Zum einen ist Gehorsam, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, weil sie gegen den Willen Gottes sind. Zum anderen ist Gehorsam aber auch, wenn wir Dinge, von denen Gott möchte, dass wir sie tun, auch wirklich tun. Eine traurige Tatsache ist, dass Gott viele großartige Dinge, die er uns eigentlich erleben lassen möchte, nicht tun kann, weil wir nicht gehorsam sind. Im Alten Testament gibt es dafür ein krasses Beispiel. Da lebte ein Mann namens Simson. Gott hatte diesen Mann von der Zeugung an dazu auserwählt, das Volk Israel aus der Vorherrschaft der Philister zu befreien. Gott hatte zu Simsons Eltern gesagt, bitte leitet Simson an, als ein gottgeweihter Mensch zu leben. Als äußeres Zeichen dafür soll er keinen Wein trinken und sich nicht die Haare schneiden lassen. Wenn er das tut, dann bekommt er übermenschliche Kräfte und kann damit die Philister besiegen. Simson hielt sich an diese Anweisung und erlebte zunächst große Siege. Soweit so gut. Nun hatte Gott den Israeliten, zu denen auch Simson gehörte, auch als ganzem Volk eine Reihe von Anweisungen gegeben. Er hatte zum Beispiel für das Gebiet der Ehe gesagt, heiratet niemanden, der nicht denselben Glauben hat wie ihr. Und zur Sexualität hatte Gott gesagt, Sex gehört ausschließlich in die Ehe. Doch genau auf diesem Gebiet lag Simsons Schwäche. Das führte letztendlich dazu, dass Simson immer wieder neue Lebensabschnittspartner hatte. Und für eine dieser Frauen, da waren nur Geld und Sex wichtig. Simson selbst bedeutete ihr praktisch gar nichts, vielleicht war sein muskulöser, starker Körper interessant für sie, aber er selber hatte keine große Bedeutung für sie. Und als die Philister ihr eine Belohnung versprachen, bedrängte sie Simson eines Abends im Bett so lange, bis er ihr das Geheimnis seiner Kraft verriet. Ja, und die Frau erzählte das dann den Philistern, das, was sie herausbekommen hatte. Und so konnten diese Simson überwältigen. Simson konnte daraufhin die Israeliten nicht mehr von den Philistern befreien. Gott wollte sich durch Simson verherrlichen. Er wollte Großartiges durch Simson tun. Simsons Ungehorsam führte jedoch dazu, dass Gott ihn nicht so gebrauchen konnte, wie er es gerne getan hätte. Die Bibel enthält aber nicht nur Beispiele von Ungehorsam, sondern auch viele Beispiele, die zeigen, wie Menschen Großes mit Gott erlebt haben, weil sie gehorsam waren. Ein solches Beispiel ist Gideon. Das war auch ein Mann aus dem Alten Testament. Gott sagte zu ihm bei einer Gelegenheit, er solle die Zahl der Soldaten, mit denen er in den Kampf zieht, auf ein paar hundert reduzieren. Diese Anordnung widersprach jedem gesunden Menschenverstand. Das feindliche Heer war nämlich zigmal größer. Gott begründete seine Anordnung damit, dass, wenn Gideons Heer groß wäre, die Soldaten denken könnten, sie hätten den Sieg aus eigener Kraft errungen. Gideon gehorchte, er reduzierte die Anzahl der Soldaten auf 300 und so konnte Gott ihm den Sieg schenken. Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Dort wird nämlich noch ein weiterer interessanter Aspekt zum Thema Gehorsam deutlich. Jesus sagte seinen Jüngern, steigt ins Boot und fahrt schon mal voraus zur anderen Seite des Sees. Und sie taten es. Gehorsam ist nicht nur eine einmalige, grundsätzliche Lebensentscheidung. Gehorsam beinhaltet auch die tagtägliche Nachfolge, also das ganz praktische Umsetzen von Gottes Willen von montags bis sonntags. Und das nicht nur morgens, wenn man stille Zeit macht, wenn man mal die Bibel liest, sondern den ganzen Tag über. Die Jünger hatten sich nicht nur ganz grundsätzlich entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie wollten auch im Alltag das tun, was Jesus von ihnen erwartete. Und jetzt frage ich mal ganz persönlich, wie sieht das bei uns heute mit dem Gehorsam aus? Gibt es Dinge, die du tust oder die ich tue, die nicht dem Willen Gottes entsprechen? Und wie ist es mit den Dingen, von denen Gott möchte, dass wir sie tun? Tun wir sie? Setzen wir die Anweisungen der Bibel wirklich in allen Bereichen unseres Lebens um? Oder haben wir da unsere blinden Flecke? Ich möchte an dieser Stelle etwas anfügen, um Missverständnissen vorzubeugen. Es gibt eine Theologie, die lehrt, wenn ich immer gehorsam bin, dann ist mein Leben nur noch auf Rosen gebettet, dann werde ich immer vor Krankheit, Leid und Not bewahrt, dann erlebe ich ständig Wunder und große Siege. Aber ich denke, dass diese Theologie falsch ist. Sogar unser Bericht macht deutlich, dass Gott sehr wohl auch Schweres im Leben zulässt. Wir haben vorhin gelesen, das Boot war noch weit draußen auf dem See, da brach ein schwerer Sturm los, die Jünger konnten kaum noch steuern. Die Jünger erlebten trotz ihres Gehorsams einen schweren Sturm, der sie fast zum Absaufen brachte und sie hatten panische Angst. Das heißt, wer Christ ist und im Alltag nach Gottes Willen lebt und fragt, kann trotzdem sehr wohl auch Nöte, Anfechtungen, Versuchungen, Krankheit, Leid, Todesangst und so weiter erleben. Im Alten Testament gibt es ein ganzes Buch über einen Mann namens Hiob. Dieser Mann lebte wirklich ernsthaft nach Gottes Willen und trotzdem ließ Gott es zu, dass der Teufel ihn versuchte. Dieser Mann erlebte so viel Schweres, dass man es sich kaum vorstellen kann. Der Teufel wollte Gott beweisen, dass Hiob sich in schweren Zeiten von Gott abwenden würde. Hiob vertraute weiter auf Gott und ja, das war wirklich gut, weil er dann auch wieder tolle Sachen mit Gott erlebt hat. Aber das macht deutlich, solche Geschichten wie auch die vom Hiob und unser Bericht, wo die Jünger den Sturm erleben, macht deutlich, Gehorsam ist kein Garant für ein Leben ohne Probleme. Und trotzdem bleibt es dabei, dass Gehorsam eines der Dinge ist, die Voraussetzungen schaffen, die Gottes Handeln ermöglichen. Ich komme nun zum Zweiten, was wir tun können, um Voraussetzungen zu schaffen, die Gottes Handeln ermöglichen. Diese Sache entdeckt man, wenn man einmal nachschaut, was der Petrus in unserem Bericht macht. Jesus kam den Jüngern auf dem Wasser entgegengelaufen. Sie erschraken zunächst ziemlich heftig, aber Jesus rief, habt keine Angst, ich bin es. Und da rief der Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her antwortete Jesus, Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Petrus dachte sich, auf dem Wasser laufen, das ist total cool. Da spürt man die Kraft Gottes ja richtig hautnah. Das würde ich auch gerne mal erleben. Und er sagte einfach zu Jesus, wenn es für dich okay ist, dann würde ich das, was du da gerade machst, auch gerne mal ausprobieren. Und Jesus antwortete prompt, okay, komm. Das müssen wir uns mal vorstellen. Darauf stieg Petrus aus dem Boot und begann auf dem Wasser zu gehen. Und das Verrückte war, obwohl das, was Petrus da tat, jedem Naturgesetz und jeder menschlichen Logik widersprach, es funktionierte. In Bezug auf das, was ich mit Gott erleben kann, heißt das, dass es total zweitrangig ist, was meine menschliche Logik oder die Naturgesetze mir sagen. Unsere Geschichte macht deutlich, dass eine Sache selbst, wenn sie der menschlichen Logik und von den Naturgesetzen her gesehen unmöglich passieren kann, diese Sache aber Gottes Wille ist, sie trotzdem passieren kann. Jetzt habe ich einen komplizierten Satz gesagt. Habt ihr es trotzdem verstanden? Also ist ganz egal, ob das von unserer menschlichen Logik her möglich ist oder von den Naturgesetzen her möglich ist. Wenn eine Sache Gottes Wille ist, dann kann sie passieren. Das Wichtige ist, wenn wir Großes mit Gott erleben wollen, dass wir herausfinden, was Gottes Wille in der Sache ist. Der Petrus ist nicht einfach ausgestiegen. Der hat gesagt, Herr, wenn du möchtest, wenn du sagst, komm, dann mache ich das. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass das passiert, dann ist der nächste Schritt, den wir tun müssen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Gott handeln kann, aus dem Boot aussteigen. Und das ist das Zweite, was wir von den Jüngern lernen können, um Gottes Handeln zu ermöglichen. Gottes Willen erkennen und aus dem Boot aussteigen. Jemand meinte, wenn man so etwas, wie der Petrus es erlebt hat, auch einmal selber erleben möchte, dann könnte man ja einfach vielleicht mal die Hand so aus dem Boot rausmachen und das Wasser mal testen oder so einen Fuß mal so rausmachen. Man könnte beten und dann so den Fuß so über den Bootsrand und dann mal so aufs Wasser treten und mal gucken, ob die Oberfläche schon hält. Was denkt ihr dazu? Geht das so? Ganz viele schütteln den Kopf. Ich denke auch, also, dass das Ganze so nicht funktioniert. Ich glaube, der Petrus musste, nachdem er wusste, dass es Jesus' Wille ist, dass er auf dem Wasser läuft, einen großen Schritt tun. Und ja, mit diesem Schritt musste er seinen ganzen Körper aufs Wasser bringen. Er musste zeigen, dass er das nötige Vertrauen in Gott hat, dass Gottes Kraft es machen kann, dass das Wasser trägt. Und es brauchte erst diesen Glauben und diesen mutigen Schritt vorwärts. Und dann passierte das, was wir in der Bibel lesen, was in unserer Geschichte erzählt wird, dann kann Gott handeln. Da konnte Gott ja machen, dass Petrus das erlebt, dass das Wasser trägt. Nun habe ich eine Frage. Ist euch in Bezug auf das Aussteigen aus dem Boot bei unserer Geschichte irgendetwas aufgefallen? Wem ist was aufgefallen? Wenn ihr eine Idee habt, sagt es einfach. Ja? Ja, das ist richtig. Da kommen wir etwas später noch drauf, aber davor noch. Er hat es einfach getan, ja? Richtig? Vertrauen, ja? Wie viele Jünger saßen im Boot? Wie viele? 12, ne? Wahrscheinlich. Vermutlich saßen 12 im Boot. Wie viele von den 12 stiegen aus, um auf dem Wasser zu laufen? Nur einer. Interessant, ne? Wie kommt das? Bei der Vorbereitung dieser Predigt fiel mir ein, dass ein Pastor auf den Philippinen einmal meinte, das Boot in unserer Geschichte repräsentiere die Komfortzone. Oder wir könnten auch sagen, den Wohlfühlzustand von uns Christen. Ich hatte, als ich die Predigt vorbereitete, einfach mal das Stichwort Komfortzone bei Google eingegeben. Und dabei fand ich folgenden interessanten Artikel. Die Angst vor Veränderung und deine Komfortzone. Ich lese das mal vor. Da heißt es, unsere Komfortzone ist unsere Wohlfühlzone. In ihr fühlen wir uns wohl und sicher. Wenn wir etwas machen wollen, was wir noch nie zuvor gemacht haben, dann liegt das meist außerhalb unserer Komfortzone. Dinge, die außerhalb unserer Komfortzone liegen, machen uns Angst. Daher vermeiden wir sie oder zögern sie hinaus. Verantwortlich dafür ist eine Region in unserem Gehirn. Die oberste Aufgabe des limbischen Systems ist von Natur aus, für unser Überleben zu sorgen. Das limbische System versucht uns also vor potenziellen Gefahren zu beschützen, alles mit einem Ziel, wir sollen überleben. Uns neuen Situationen auszusetzen bedeutet eine Veränderung. Und mit jeder Veränderung verbindet das limbische System in erster Linie Gefahr. Klar, denn es weiß ja nicht, was auf uns zukommt. Wollen wir uns also einer neuen Situation aussetzen, so läutet unser limbisches Hirnareal die Alarmglocken: Achtung, Achtung. Unser limbisches System ist für unsere Angstreflexe vor neuen Situationen verantwortlich. Daher ziehen wir oft den Schwanz ein oder trauen uns dann doch nicht, eine bestimmte Sache anzugehen, die wir eigentlich schon längst angehen wollten. Soweit der Artikel. Interessant, nicht wahr? Der Artikel macht für unsere Überlegungen Folgendes deutlich. Jesus zu gehorchen und ins Boot einzusteigen, um auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren, das ist eine Sache. Aber den Mut aufzubringen, aus dem Boot auch noch auszusteigen, also unsere Komfort- oder Wohlfühlzone herauszugehen und auf dem Wasser zu laufen, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Da arbeiten wir sozusagen gegen unsere menschliche Natur. Das ist anstrengend. Da ist es auch nur zu logisch, dass 11 von den 12 Jüngern viel lieber im Boot sitzen bleiben wollten. Es ist einfach so unendlich viel bequemer, sitzen zu bleiben, als auszusteigen. Aber wer wie Petrus den Mut hat, aus seiner Komfortzone oder Wohlfühlzone herauszukommen, der kann mit Gott ganz riesengroße und tolle Sachen erleben. Sachen, von denen andere Christen nur träumen. Heißt das, dass wir unseren Verstand ausschalten, um solche Dinge erleben zu können? Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, wir brauchen unseren Verstand ganz dringend. Zum einen müssen wir fragen, was Gottes Wille ist. Und wenn Gott für eine Sache ist, dann müssen wir mit unserem Verstand, unserem limbischen System im Gehirn sagen, dass keine Gefahr besteht. Wir müssen unserem Gehirn deutlich machen, dass wir keine Angst haben brauchen. Gott hat alles unter Kontrolle. Wir können ihm voll vertrauen. Wenn wir so fragen und leben, kann das ganz praktische, positive Auswirkungen sowohl für unser persönliches Leben als auch für das Leben unserer Gemeinde haben. Heinrich Christian Rust, der Pastor der Friedenskirche in Braunschweig, erzählte einmal bei einem Seelsorgetag in Wiedenest: Wir sind in Braunschweig als Gemeinde ständig am Bauen und immer wieder dabei, neue Projekte zu starten. Wir warten beim Bauen nicht, bis wir das Geld haben oder auch bei Projekten. Wir fragen Gott immer nur, was ist dein Wille? Und wenn er uns grünes Licht zum Beispiel für einen Bau gibt, dann fangen wir einfach an, auch wenn das Geld noch gar nicht da ist. Gott gibt dann immer die Mittel, sagt er. Diese Gemeinde da in Braunschweig, die praktiziert das mit dem aus dem Boot aussteigen und die erleben immer wieder und ständig Großes mit Gott. In unserem Bericht passiert noch etwas ganz Wichtiges. Petrus, so hatten wir vorhin gelesen, war ja aus dem Boot ausgestiegen und lief auf der Wasseroberfläche auf Jesus zu. Und jetzt kommen wir auf das, was Sie vorhin sagten. Wenn man das mal so richtig durchdenkt, dann ist das ja total irre. Petrus erlebte Gottes Kraft wie kaum ein Mensch vor ihm und nach ihm. Und genau in dieser Situation passiert plötzlich Folgendes. Wir können es nochmal lesen. Als er, nämlich der Petrus, aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen und ergriff ihn. Und damit sind wir beim dritten, dass wir von den Jüngern lernen können, um Gottes Handeln zu ermöglichen. Richte oder fixiere deinen Blick ganz auf Jesus. Der Teufel möchte nicht, dass wir Gott gehorchen. Er möchte nicht, dass wir aus dem Boot aussteigen, also aus unserer Komfort- oder Wohlfühlzone herauskommen und Großes mit Jesus erleben. Und um das zu erreichen, flüstert er uns Lügen ein. Aber das Schlimmste ist, der Teufel versucht, unseren Blick immer wieder von Jesus weg auf die Umstände zu lenken. Wer auf die Umstände statt auf Jesus schaut, dem kommen Zweifel. Zweifel ziehen runter und lähmen unser Vertrauen, und ohne unser Vertrauen kann Gott nicht handeln. Und genau das möchte der Teufel. Das, was Petrus passiert ist, kann uns ganz genauso passieren. Und wenn es passiert, dann ist Folgendes geboten. Fixiere deinen Blick ganz neu auf Jesus. Den Blick auf Jesus ausrichten heißt, ich setze mein Vertrauen wieder ganz in Jesus. Ich höre auf, mit meinen Möglichkeiten zu rechnen und rechne ab jetzt wieder ganz neu mit Jesu Möglichkeiten. Entschuldigung. Ich übe es, Jesus zu vertrauen. Ich schaue ganz bewusst von meiner Schwachheit weg und beginne wieder mit Jesus Stärke zu rechnen. Ich höre auf, problemorientiert zu leben und lebe ganz bewusst Jesus-orientiert. Und das Ganze ist ein Willensentscheid. Ich entscheide ganz bewusst, dass ich mich an Jesus orientieren und an ihm ausrichten will. Lasst mich die drei Dinge, die wir tun können, um Voraussetzungen zu schaffen, die Jesu Handeln ermöglichen, zusammenfassen. Gehorsam sein. Zunächst Gottes Willen herausfinden und wenn er eine Sache möchte, aus dem Boot aussteigen. Und das Dritte, fixiere deinen Blick ganz auf Jesus. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Dinge ausprobieren, dann werden auch wir Großes mit Jesus erleben und ihn verherrlichen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, was die Situation von jedem Einzelnen ist, der heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzt. Ich bitte dich, dass du uns allen miteinander hilfst, dass wir wirklich den Mut haben, dir gehorsam zu sein und nicht nur sagen, ja, wir möchten dir nachfolgen, aber dann im Alltag klafft das mit unserem Versprechen auseinander und wir sind doch nicht gehorsam. Gib Gnade, hilf du uns. Gib Gnade, dass wir deinen Willen erkennen und dass wir dann den Mut haben, aus dem Boot auszusteigen, damit wir Großes mit dir erleben. Und da, wo wir dann Zweifel haben, die werden kommen, Herr, ganz bestimmt. Da hilf uns, dass wir unseren Blick immer wieder auf dich ausrichten können. Segne jeden Einzelnen, der hier ist, dass er das erlebt, dass das wirklich wahr wird in seinem Alltag. Und segne diese ganze Gemeinde, dir zur Ehre. Amen.